Die heutige Folge zum Thema Lerntipps
ist gesponsert durch Famazing.
Hallo Tabea.
Hallo Marie. Und hallo Emin.
Hi, wie geht's dir?
Gut, gut, wie geht's euch?
Uns geht's auch gut. Wir wollen heute eine Folge machen über Lerntipps. Wir haben es schon einmal auf Social Media angekündigt und wir haben hier einen sehr kompetenten Partner an unserer Seite. Du kennst dich nämlich sehr gut mit gewissen Themen aus. Stell dich doch einmal kurz vor für unsere Zuhörer.
Genau, mein Name ist Emin Karajel. Ich bin selber approbierter Apotheker. Ich bin 26 Jahre alt und ich habe vor jetzt fast 3 Jahren die Lernplattform Famazing gegründet. Speziell fürs Pharmaziestudium, aber auch für PTAs. Und die ein oder anderen könnten die Lernplattform bereits kennen, da vor kurzem auch unsere App rausgekommen ist.
Genau, das ist nämlich auch so ein kleines Sonderthema der Folge, denn wir wollen euch auch eine richtig coole App vorstellen. Ja,
genau. Und ja, alles in allem heute ein bisschen Lerntipps für euch sammeln.
Braucht man im Pharmaziestudium.
Sicherlich. Und ja, dann würde ich sagen,
geht's jetzt mal los.
Viel Spaß.
Dann haben wir ja schon einmal gesagt, dass wir uns heute über Lerntipps unterhalten wollen. Ich weiß nicht, Tabea, wie war das bei dir im Studium?
Also ich würde sagen, definitiv nicht leicht von Anfang an. Ich fand es relativ schwer am Anfang, erstmal zu checken, okay, Uni und Schule ist ein bisschen was anderes. Man muss hier wirklich lernen für eine Klausur. Nur anwesend sein im Unterricht ist nicht ausreichend. Aber ich glaube, man hat echt über die 8 Semester ganz schön gesammelt und am Ende hatte man so ein bisschen seine eigenen Methoden.
Ja, voll. Ja, das dauert aber auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, so bis zum ersten Staatsexamen dauert es wahrscheinlich.
Ja. Aber wir haben ja auch einen Gast und du hast dich ja jetzt schon kurz vorgestellt. Und wir wissen, dass du an der gleichen Uni studiert hast wie wir. Auf jeden Fall hast du dein 2. Staatsexamen in Berlin gemacht. Dementsprechend hatten wir ähnliche Hürden zu bewältigen. Und vielleicht willst du dich einmal nochmal kurz vorstellen, was du machst, nochmal ein bisschen genauer auf dein Intro eingehen. Und dann können wir danach mal unsere ganzen Lerntipps zusammentragen.
Ja, sehr gerne. Genau, ich war für mein Hauptstudium in Berlin und hatte ursprünglich mein Studium in Saarbrücken angefangen, an der Universität des Saarlandes. Und bin dann nach dem ersten Staatsexamen zunächst nach England gewechselt für ein Forschungspraktikum zum Thema Alzheimer an die University of East Anglia. Ich weiß nicht, ob man die kennt oder nicht. Und bin dann eben anschließend nach Berlin gewechselt. Für mein Hauptstudium ging dann direkt los mit Arzneibuchanalytik von Peter, den ihr auch entsprechend kennt. Das war meine erste Prüfung damals. Durchfallquote war, glaube ich, 72% bei uns gewesen. Und habe dann mein Staatsexamen abgeschlossen, bin dann nach Hamburg für das praktische Jahr bei Beiersdorf im Bereich Eucerin und dann mein 3. Staatsexamen entsprechend in Berlin wieder abgeschlossen. Und während der Zeit in Hamburg kam mir dann auch die Idee der Lernplattform Famazing damals, auf die wir später vielleicht noch ein bisschen eingehen werden. Das ist nochmal so grob so, wie sich das bei mir entwickelt hat.
Ja, ich glaube, als wir Insta angefangen haben, da haben wir deinen Account auch relativ schnell entdeckt tatsächlich. Also Famazing war uns da schon ein Begriff.
Genau, und wir reden ja auch heute noch darüber, dass es jetzt noch was ganz Neues von Famazing gibt.
Genau, und zwar ist das die Famazing-App. Die haben wir angefangen zu entwickeln vor circa, 9 Monaten fast. Mhm. Die Idee kam mir tatsächlich unter der Dusche, also da wo viele gute Ideen entstehen, sag ich mal. Normalerweise gehöre ich zu den Kandidaten, die unter der Dusche singen, muss ich offen und ehrlich zugeben. An dem Tag habe ich das zum Glück nicht gemacht. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was so unsere die Nachhilfeschüler, die wir haben, also die PTA-Schüler, aber auch die Pharmaziestudenten natürlich, uns so für Feedback gegeben hatten. Und da kam oft eben der Punkt, dass es vielen Leuten sehr schwer fällt, in Echtzeit gute Antworten zu finden auf wirklich spezifische Fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war. Ich glaube, man kennt es. Ne? Dann, wenn man eine spezifische Frage hat, dann am Ende man googelt, dann landet man nämlich in Foreneinträgen und ob man dann auf irgendwie die Antwort von, weiß ich nicht, blauer Hase 369 vertrauen kann, ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt schon ein bisschen darauf eingehen, was die App genau macht, oder wollen wir das später machen? Was ist euch da lieber?
Klar, gib uns ja erstmal einen kurzen Überblick, weil es soll ja um Lerntipps gehen, aber das kann eben, wie gesagt, ja auch eine Lernhilfe für euch sein.
Definitiv, vor allem eine Zeitersparnis. Also genau. Was ich immer Stunden aufgewendet habe, um eben diese eine spezifische Antwort zu finden. Deswegen, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein erster guter Lerntipp auf jeden Fall.
Also ja, an der Stelle auf jeden Fall, ja.
Genau, also die App kann letzten Endes alle Fragen, egal wie spezifisch, beantworten. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, irgendeine spezifische Rechenaufgabe, die wir haben aus dem pH-Bereich zum Beispiel, kann sie diese nicht nur beantworten, sondern entsprechend auch erklären, was mit anderen Methoden wirklich eigentlich gar nicht möglich ist. Man müsste ja wirklich dann erst einmal nachgucken, welchen Rechenweg muss man anwenden, dann muss man in Foreneinträgen nachlesen und so weiter und so fort. Zusätzlich kann die App auch entsprechend Bilder darstellen. Wir haben mehr als 35.000 Abbildungen, interaktive 3D-Strukturen, Abbildungen aus dem Bereich Anatomie, Physiologie, Biochemie, Chemie, die entsprechend mit den wichtigsten Begriffen verknüpft sind. Das heißt, als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel fragt zu irgendeinem Arzneistoff etwas, als Beispiel jetzt Metoprolol zum Beispiel, man fragt etwas zu einem Beta-Blocker, dann kann man auf den Begriff Metoprolol draufklicken, sieht zunächst die 2D-Struktur und danach die 3D-Struktur, kann die entsprechend rotieren, ranzoomen, rauszoomen. Dasselbe für alle relevanten Muskeln, Organe, Nerven und auch entsprechend tatsächlich Pflanzenbilder. War nicht mein Lieblingsbereich, muss ich gestehen. Thema Botanik, Thema Arzneipflanzen. Aber auch das ist entsprechend in der App mit integriert.
Ja, gut.
Mega cool. Vor allem auch die Rechnungen, das finde ich schon sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Also ein bisschen schade, dass du das jetzt erst gestartet hast.
Ja, jetzt sind wir doch fertig.
Aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und genau, heute zum Thema Lerntipps vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben mal wieder eine Umfrage an unsere Follower gemacht. Und tatsächlich haben 59% gesagt, dass sie noch nach einer besseren Lösung finden, um zu lernen.
Suchen, um zu lernen.
Genau. Und ja, nur 11% haben gesagt, von Anfang an ging das gut. Also
genau, also dass sie eine gute Lernmethode von Anfang an gefunden haben. Dementsprechend ist da auf jeden Fall ja ein großes Problem. Und ich meine, also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wie das halt bei mir in der Studienzeit war, da ging es mir total wie Tabea, dass ich eben auch am Anfang völlig überfordert war mit diesem Switch von Schule, wo man eigentlich immer recht gut war, ohne irgendwas dafür zu machen. Und dann kommt man irgendwie in der Uni an und ich habe da vorher auch noch was anderes studiert. Da war das tatsächlich auch ein bisschen entspannter wie bei Pharmazie. Bei Pharmazie hat mich das viel, viel mehr geschockt, dieser Switch quasi in die Uni. Ich hatte halt auch nicht so viel Chemie-Leistungskurs, aber es war gefühlt alles neu. Und man hatte ja zwar diese Seminare und die Tutorien, aber die waren auch nicht immer so auf einen zugeschnitten, weil man eben ja auch nicht dann immer dazu kam, alles zu fragen oder keine Zeit war. Hm. Ja, wie war das bei dir? Also
tatsächlich ähnlich, muss ich gestehen, am Anfang. Also ich hatte zwar Chemie-Leistungskurs gehabt in der Schule und Chemie lag mir auch immer extremst gut. Aber der Switch von Schule zu Uni fand ich schon krass.
Ja.
Also ich weiß noch, für meine erste Klausur in Saarbrücken damals noch zum Thema anorganische Chemie habe ich extremst viel gelernt, weil man war irgendwie mit seinem Wissen aus der Schulzeit, das war direkt weg, also gefühlt nach 2 Wochen war das schon überholt und man war schon direkt bei Orbitalmodellen, was wir in der Schule zum Beispiel gar nicht hatten. Und ich saß da, dachte mir, was ist denn bitte die Hundsche Regel, was ist denn das Pauli-Kissen? Also es war irgendwie alles sehr, sehr viel auf einmal. Und was ich immer ein bisschen schade fand in der Uni, ist halt so viel Stoff, dass man nie wirklich in die Tiefe gehen kann. Das habe ich auch von vielen Schülern gehört. Also selbst wenn ich jetzt was habe, was mich interessiert, irgendein Bereich, der mich interessiert vielleicht, ist gar nicht die Zeit, dass ich mir das wirklich detaillierter durchlesen kann, da, weil es direkt weitergeht, weil ich ja diese Prüfung bestehen muss irgendwie. Das fand ich immer ein bisschen blöd, muss ich ehrlich gestehen.
Das stimmt, ja.
Ja, willst du an der Stelle vielleicht schon mal einen Lerntipp droppen, der dir geholfen hat, wie du da irgendwie besser durchgekommen bist am Anfang?
Also ich muss ehrlich gestehen, Am Anfang hatte ich auch noch gar keinen Plan, was für ein Lerntyp ich überhaupt bin. Ich habe einfach quasi drauf losgelernt. Also vielleicht so als ganz allgemein Tipp, wenn man noch gar nicht weiß, wie man anfangen sollte, als Hauptlerntipp tatsächlich einfach möglichst früh anfangen. Vor allem für die ganzen Chemiefächer. Wenn man noch nicht weiß und die Folge noch nicht gehört hat von uns und dann nicht weiß, wie man am besten lernt, dann wirklich einfach möglichst früh anfangen, keine Zeit schinden und halt wirklich Prioritäten setzen. Also ich habe viele Leute gesehen, die dann irgendwie, wir hatten einmal den Fall, da hatten wir die Mikrobiologie-Klausur, 2 Tage vor der Quanti-Klausur. Und Mikrobio in Saarbrücken war damals so, es war immer die Altklausur. Es war irgendwie seit 10 Jahren die gleichen Altklausurfragen. Teilweise wirklich die gleichen EPP-Fragen. Man musste wirklich teilweise nur auswendig lernen, wo kreuzt man B, wo kreuzt man D und so weiter und so fort.
Wie war der Spruch bei uns? Ich kenne
irgendwas mit Edeka.
Edeka, EK, ED, AB. Ich kenne den auch noch irgendwie so grob.
Ja, wir haben so Buchstaben auswendig gelernt, genau.
Und bei uns gab es dann halt dann trotzdem leider Leute, die hingegangen sind und meinten, ja, nee, Mikrobiologie ist ja wichtig und die Prüfung muss man ja unbedingt bestehen. Und die dann halt extremst viel Zeit für Mikrobiologie aufgewendet haben, das bestanden haben, so wie die meisten anderen auch, und dann durch Quanti gefallen sind 2 Tage später, weil die dafür nicht gelernt hatten.
Ja.
Also versucht wirklich auf die Chemiefächer sehr viel Wert zu legen und die Sachen wirklich zu verstehen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz schon mal als zweiten Lerntipp so angeteasert. Versucht die Sachen wirklich zu verstehen, weil es bringt euch in Chemie absolut gar nichts, wenn ihr einfach nur auswendig lernt. Das sehe ich ganz, ganz oft jeden Tag bei meinem Unternehmen, bei Pharmazing, dass da Leute kommen, die es dann irgendwie geschafft haben, 2-3 Semester durch auswendig lernen zu überleben, zu überstehen und die dann irgendwann bei OC ankommen oder bei Quanti auch. Und dann merken, okay, die kommen sie dann nicht packen, durch. Ja. Und dann sagen die, ja, aber eigentlich kann ich alles. Wahrscheinlich brauche ich nur so 1 Stunde Nachhilfe oder sowas. Und dann guckt man und so Basics wie, wieso ist eine Substanz sauer oder wieso ist die Basis, sitzen gar nicht. Und dann muss man eben bei Null anfangen. Hat man eben einen riesen Aufwand nochmal.
Ich glaube, dieser Timing-Aspekt, der ist tatsächlich super wichtig. Wir haben das in einer letzten Folge von uns schon mal angesprochen, weil wir hatten das auch im 2. Semester. Da war das total wild bei uns mit 5 Klausuren, wo man sich echt genau angucken musste, okay, wie macht man das jetzt? Und dann gab es eine geteilte Klausur, wo ich zum Beispiel einen anderen Ansatz hatte, Vita Bea, und dann ging es bei mir auch komplett durcheinander. Also
Und ich glaube, was du meintest mit den richtigen Prioritäten, da vielleicht als nächster Tipp so, versucht euch irgendwelche Connections in den höheren Semestern zu besorgen, weil die können dann genau einem sowas sagen, weil ich meine, kein Prof sagt dir, du musst dann nur die Buchstaben auswendig lernen für Mibi. Und ich glaube, das ist halt auch immer voll der gute Punkt gewesen, wenn man wen hat, der einem sagen kann, okay, zum Beispiel bei den Klausuren sowas wie eben dann Quanti oder so Klausuren von Peter, da musst du auf die Zeit gucken, da musst du nach Zeit lernen und genau, ich glaube, wenn man da wen hat, der das schon durch hat, das ist sehr, sehr viel wert auf jeden Fall.
Ja, ich gucke ja auch noch mal so ein bisschen in die Tipps von den Followern, weil das haben wir auch gefragt. Und hier schreibt auch jemand, früh anfangen, regelmäßig wiederholen und so hat man dann weniger Stress direkt vor der Prüfung. Also ja, stimmen wir da auf jeden Fall auch aktiv zu. Ja, ich weiß nicht, mein nächster Tipp, weil Tobi hat jetzt auch schon einen gesagt, wären Altfragen. Ich glaube, das ist kein heiß diskutiertes Thema, aber wir haben das auch schon ein paar Reels von uns thematisiert. Ich habe tatsächlich immer so gelernt, dass ich mir vorher die Klausuren angeguckt habe, die ich hatte, und mir anhand den Fragen meine kompletten Lernkarten, Lernübersichten irgendwie erarbeitet habe. Dass ich aber halt eine Frage von Anfang an hatte und ich musste irgendwie logisch über die Frage nachdenken und mir die herleiten. Und hatte so halt, aber das ist auch einfach mein Lerntyp, einen krassen Lerneffekt, weil ich die Frage halt am Anfang nicht wusste und dann halt irgendwie, das hat mich so getriggert, dass ich die halt nicht konnte, dass ich dann ganz viel recherchiert habe. Ist auch vielleicht ein guter Tipp, recherchieren, sich irgendwie was anlesen, weitere Fragen irgendwie stellen und dadurch habe ich mir dann quasi die Lösung selber zusammengestellt, habe dann, wenn ich eine Lösung hatte, geguckt, ob die richtig ist und so mir dann halt nach und nach alle wichtigen Themen irgendwie zusammengeschrieben, die halt in den Altfragen waren und halt am Ende nochmal bin ich das Skript durchgegangen und habe quasi geguckt, was dann noch gefehlt hat, weil natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, decken die Altfragen nicht immer alle Sachen ab, die der Prof halt relevant findet, aber habe dann das noch ergänzt und das ist eigentlich für mich ganz gut gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Genau, ich glaube, bei mir, Marie und ich haben das schon öfter thematisiert. Mhm. Ich war nicht so ein risky Typ wie Marie.
Aber ich habe es ja trotzdem alles gemacht, den Stoff, nur andersherum. Das ist ja, der Approach war anders.
Ich habe halt immer erstmal die ganzen Basics gelernt aus der Vorlesung und dann habe ich das sozusagen mit den Altklausuren so ein bisschen überprüft, ob das gereicht hat. Man muss ja sagen, manchmal waren auch Inhalte über die Seminare hinaus oder so. Dafür war es dann auf jeden Fall sinnvoll, die anzuschauen. Ja, wie war es
bei dir?
Also
man sollte auf jeden Fall alles machen, nur halt wie man daran geht, ob man jetzt erstmal sich mit Fragen testen will und sich das erarbeitet oder vom Seminarskript ausgeht, das passt, denke ich, beides. Ja, sorry.
Ich glaube, das sind beides interessante Möglichkeiten. Was ich halt leider ganz oft sehe, ist, dass Leute ganz anders mit Altklausuren lernen, dass sie nämlich nur mit Altklausuren lernen. Also was man ganz oft sieht, ist, dass die Leute, ich sage jetzt mal als Beispiel, anorganische Chemie, anfangen, noch gar keine Ahnung von dem Stoff haben und sich direkt Altklausuren angucken. Und das, finde ich, ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann, wenn man das eben nicht so macht wie ihr, dass man dann eben hingeht und sich basierend auf den Altklausuren die Sachen erarbeitet, sondern was eben ganz viele Leute machen, die lesen sich dann irgendeine Frage durch und sagen, ja, keine Ahnung, was die Antwort ist, gucken dann in den Lösungen nach, falls es eine Lösung gibt zu der Altklausur und sagen dann, ah ja, stimmt, ja, genau, hätte ich genauso gemacht. So, und das machen die bei ganz vielen Fragen. Oder aber, das ist nochmal ein anderes Problem von Altklausuren, was ich auch noch sehe, ist, dass entsprechend viele Altklausuren ja nur Gedankenkunde sind. Das habe ich ganz oft erlebt. Und dann hat man halt das Problem, man liest sich irgendeine Frage durch, ist dann komplett verwirrt, weil man denkt sich, hey, wie soll ich denn diese Aufgabe lösen? Ja. Ich kann die nicht lösen, habe ich zu wenig gelernt. Wo ist der Fehler? Und der Fehler ist eigentlich in der Frage, weil da vielleicht Informationen fehlen zum Beispiel oder Informationen falsch angegeben wurden. Ich habe das immer so gemacht tatsächlich. Ich bin allgemein gar kein Fan von Altklausuren. Es sei denn eben, man weiß, dass in dem Fach vor allem Altklausuren gefragt werden. Dann auf jeden Fall, sollte man es auf jeden Fall machen. Ich habe in ganz vielen Fächern, vor allem in den Chemiefächern, teilweise nicht eine Altklausurfrage gemacht, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ja. Ich war immer eher der Lerntyp. Ich habe mir wirklich, ich sag jetzt mal zu der Aufgabe, HCl und Wasser, was passiert? So ist klar, ne, H3O plus und Cl minus entsteht. Aber selbst bei solchen Aufgaben habe ich mir wirklich jede Minute genommen und überlegt, wieso reagiert es so, wie es reagiert. Ich habe wirklich versucht, jede einzelne Aufgabe zu verstehen. Und dann hatte ich gar keine Zeit mehr für Altklausuren, weil ich auch der Meinung bin, wie gesagt, Altklausuren sind teilweise eher irreführend als zielführend.
Ja, manchmal sind die ja auch älter und gar nicht mehr.
Das stimmt. Ja. Aber ich habe auch Altklausuren, also die ersten Semester, die ganzen Chemieklausuren habe ich auch komplett ohne Altklausuren. Ich weiß nicht. Bei uns haben das aber viele gemacht mit Altklausuren.
Ah, das hing immer so krass vom Fach ab und auch, ob es jetzt die erste Klausur war oder die zweite Klausur. Bei der ersten Klausur haben sie immer noch variiert und dann, also es war unterschiedlich. Also es gab natürlich solche Fächer, wo das irgendwie so ein Must war, wo man sich auch darauf verlassen konnte. Aber bei manchen Fragen, bei manchen Altfragen auch dann und in den Protokollen, also das ging so wild durcheinander, also da kann man sich eigentlich nicht drauf verlassen.
Nee, das stimmt.
Es ist vielleicht ein Anreiz, dass man weiß, über welche Themen man sich Fragen stellen kann. Also
beziehungsweise,
so.
Ich glaube, teilweise sind auch Schwerpunkte dadurch halt hervorgegangen, sowas.
Ja.
Aber ich würde auch sagen, also es ist schon sinnvoll, sozusagen sich eine Basis zu erarbeiten erstmal.
Ja, also ich denke mal, das hat es ganz gut zusammengefasst.
Ich glaube, man hat durch Altklausuren gut gelernt, dass man nicht auf Lücke lernt.
Ja.
Weil das war dann teilweise so, dass man irgendwie gedacht hat, ah ja, okay, keine Ahnung, Thema X und Y sind wichtig.
Ja.
Und da hat man die gelernt. Und dann guckt man sich die Altfragen an. Ich weiß aber, bei uns in Saarbrücken zum Beispiel, in Quanti, waren irgendwie die Säurezahlen und so, waren irgendwie super wichtig. Und da kamen ganz spezifische Fragen zu den Säurezahlen, die jetzt eigentlich nicht ein krass großes Hauptgebiet von der quantitativen Chemie sind.
Das stimmt, ja, das kenne ich auch noch, wenn man sich so dachte, ach, das ist eigentlich egal, und dann siehst du so, es wurde in jeder Klausur gefragt, so, ach, Kacke.
Ja, oder, das hatten wir auch schon mal in einem Reel, was auch ganz viele geschrieben haben, dass der Professor dann Stoff fragt, den er nicht mehr vorgetragen hat. Also sowas kann ja auch passieren, weil ich ja von einem Seminarskript gesprochen habe, aber nur, weil das Seminarskript ist, heißt ja nicht, dass die anorganische Chemievorlesung, theoretisch muss es ja nicht nur das abdecken, was halt in dem Seminar gefragt ist. Das ist auch immer so ein Misunderstanding.
Ja.
Natürlich können wir das als Studenten in manchen Situationen nicht immer alles noch lernen und verstehen und abdecken, aber es ist halt immer das Argument der Professoren.
Und ich glaube, da ist auch, um nochmal auf den Punkt von ganz am Anfang zurückzukommen, ich glaube, da ist auch dann immer so der größte Unterschied nochmal zur Schule, wo man eben wirklich, ich sag mal, mehr an der Hand gehalten wird, mehr wirklich an die Themen herangeführt wird, wo einem wirklich gesagt wird, okay, du musst das und das und das lernen und das kommt dran. Und man hat irgendwie mehr, weiß ich nicht, Zwischenprüfungen, hat man vielleicht mal irgendeine mündliche Prüfung oder was weiß ich. Und in der Uni ist es gefühlt so, okay, das ist das komplette Themengebiet. Davon kann rein theoretisch drankommen, was will. Und man ist halt auch nie, man ist eigentlich vor keiner Prüfung zu 100% vorbereitet. Und ich glaube, davon muss man sich auch lösen, von diesem Gedanken von wegen, okay, ich bin zu 100% vorbereitet und ich werde auf jeden Fall bestehen, weil das geht in der Uni eigentlich nicht. Weil die Themen sind viel zu groß. Ja,
mega guter Punkt. Die mentale Einstellung auf diese Klausur. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Man muss sich damit abfinden, dass man nochmal durchfallen kann. Damit ist man nicht gleich nichts wert und man hat auch nicht versagt und man ist auch nicht super schlecht, sondern es ist einfach in manchen Studiengängen so, dass man einfach gefühlt manche Klausuren nicht besteht, da muss man sie nochmal machen, da muss man in die Nachklausur und das hat nichts mit der eigenen, natürlich auch mit der eigenen Leistung zu tun, aber man kann nicht in allen Klausuren performen. Das wird passieren.
Wahrscheinlich, ja. Vor allem in Pharmazie. Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich immer Glück dabei bei Klausuren. Mhm. Hast du dir gerade das Thema nochmal angeschaut oder keine Ahnung? Genau, was ich noch ganz spannend fand, was du vorhin meintest mit dem, dass du dir versucht hast, alles zu erklären, was du praktisch lernst, das hatte auch ein Follower geschrieben, dass sozusagen immer alles erklären, wenn man was nicht erklären kann, dann genau das nochmal lernen und ich glaube, das ist was wir auch, als wir fürs zweite Staatsexamen gelernt haben, voll gemerkt haben, weil man denkt, man hat ein Thema verstanden und man das dann aber jemandem erklären muss, vor allem so Wirkmechanismen oder so, dann merkt man so, oh, ich habe es doch noch gar nicht verstanden, also...
Ja, voll, wie oft wir irgendwie auf Tabeas Balkon saßen, das meinten wir auch in der letzten Folge, und uns zum Beispiel die Muskelkontraktion erklärt haben. Also, das ging auch wild durcheinander und deswegen haben wir natürlich auch eigentlich den Podcast gestartet, weil wir uns das erklären wollten und damit überprüfen wollten, ob wir es eigentlich wirklich wissen, zum Beispiel. Okay. Ja. Genau, ich wollte auch noch mal ein paar andere Tipps von Followern vorlesen. Also, hier hatten wir einmal noch früher anfangen, kleinen Lernplan machen, das hatten wir noch nicht. Als Anhaltspunkt und Pausen einplanen. Also Lernplan bin ich immer ein Fan von gewesen. War das bei dir auch so, oder?
Ja, also tatsächlich ja. Ich muss sagen, ich habe mir die Lernpläne dann immer damals so geschrieben, bisschen zu motiviert, habe ich mir die Ziele gesetzt, sage ich jetzt mal. Das würde ich aber auch trotzdem immer allen Leuten empfehlen. Ja. Also versucht die Lernpläne wirklich so zu schreiben, dass ihr die Sachen gerade so schafft. Und was ich auch empfehlen kann, ganz kurz Werbung an dieser Stelle, ist tatsächlich unser Lernplan fürs erste Staatsexamen. Der ist wird sehr, sehr oft gekauft auf unserer Seite pharmazing.de. Und da habt ihr dann bereits schon einen fertigen Lernplan. Es ist ein 60-Tage-Lernplan, wie ihr euch perfekt vorbereiten könnt, orientiert an den IMPP-Vorgaben. Ja. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, wenn ihr sagt, okay, ich will das lieber selber machen, dann möglichst hohe Ziele setzen. Und auch, was ich auch immer noch zusätzlich gemacht habe, ist mir jeden Abend eine To-Do-Liste zu schreiben. Also jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mir aufgeschrieben, okay, morgen lerne ich Thema XY. Und was ich da nochmal wichtig fand, nochmal als ganz wichtiger Lerntipp, ist, dass man wirklich sich themenspezifische Ziele setzt und nicht zeitliche. Ja. Habe ich auch schon auf den Livestreams und so weiter und so fort erwähnt. Finde ich aber extrem wichtig, weil ich ganz oft sehe, dass Leute sich dann irgendwie ihren Kalender eintragen, heute lerne ich 2 Stunden das und das Thema. Und damit signalisiert man dem Gehirn eben, okay, egal wie gut, wie schnell ich bin, ich muss hier 2 Stunden sitzen und das 2 Stunden jetzt lernen, während ich sage, okay, ich lerne 2 Stunden Säure-Base oder ich lerne Säure-Base, bis ich es kann bis ich bestimmte Themen vertieft habe entsprechend, dann ist man da meistens schneller fertig und ist auch deutlich produktiver.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich war irgendwie, Lernplan habe ich tatsächlich das erste Mal fürs zweite Staatsexamen, so die Pharmakothemen habe ich mir dann immer so eingetragen. Ich war da irgendwie echt schlecht, so Lernpläne einzuhalten.
Ja, ich auch. Ich habe das auch nicht so oft geschafft.
Nee, aber dieses To-Do-Abends, das habe ich auch gemacht. Das finde ich echt eine gute Sache. Und ich finde es auch mit dem Lernplan fürs erste Stecks tatsächlich sehr, sehr cool, weil wir auch immer uns beschwert haben, sowas gibt's nur für Mediziner. Immer, die haben ja so viel, diese 100-Tage-Lehrpläne und so. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Info, dass wir sowas auch haben.
Ja, gerade fürs Erste steckst. Also ich habe mir tatsächlich auch damals einen geschrieben oder mir auch so einen Kalender halt aufgeschrieben, weil die Zeit ist ja doch relativ begrenzt beim Ersten steckst, also beim Zweiten auch, aber beim Ersten habe ich mir dann richtig so die Tage aufgeschrieben und was ich alles kreuzen will und habe mir auch die Ergebnisse dahin geschrieben und auch, ob ich die bestanden hätte oder nicht. Und ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man auf jeden Fall einen Plan hat. Also das finde ich auch wichtig, wie viel Zeit hat man eigentlich zum Lernen effektiv? Also habe ich jetzt noch 2 Wochen oder habe ich 3 Wochen oder habe ich 4 Wochen? Weil dahingehend muss ich natürlich auch meine Strategie anpassen und muss sagen, okay, ich priorisiere jetzt, das haben wir auch schon gesagt. Oder wenn ich halt genug Zeit habe, dann gehe ich wirklich in die Tiefe und versuche, sich richtig zu verstehen, weil das macht am meisten Sinn.
Ja, zumal ich finde, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich hatte das Gefühl, wir wurden ganz schön im Stich gelassen fürs erste Staatsexamen. Man wurde weder gut drauf vorbereitet, noch wurden einem krass Infos dafür gegeben oder sonst irgendwas.
Ich habe das Gefühl, das war auch so einer der Gründe, wieso ich Pharmazing damals ja gegründet habe. Ich habe das Gefühl, man ist allgemein relativ, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das Gefühl, man hatte da irgendwie wen an seiner Seite im Studium, hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, es gibt zwar uni-interne Tutorien, die sind aber, ja, also ich habe davon nie viel gehalten. Ich habe selber Tutorien geleitet, muss ich gestehen, in Saarbrücken. Aber ich glaube nicht, dass einem das wirklich individuell wirklich hilft. Weil ich meine, man sitzt dann da quasi einfach nur in einer kleineren Vorlesung, sag ich mal. Irgendwer rechnet irgendwelche Sachen vor. Man traut sich trotzdem nicht, Sachen zu fragen. Und das sehe ich auch so als großes Problem. Das sehe ich auch in der Nachhilfe, dass eben Leute dann wirklich sagen, okay, ich brauche die Nachhilfe, weil ich traue mich einfach nicht, in der Vorlesung irgendwie die Sachen zu fragen. Und dann eben auch genauso mit der App, die wir jetzt rausbringen, da sieht es ja gar keiner. Ne? Also wenn man jetzt entsprechend mich in der Nachhilfe fragt oder einen der Tutoren, dann hören die natürlich die Antwort oder die Frage. Aber in der App sieht es halt keiner. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, wieso die entsprechend so gut ankommt. Und auch von Apothekern und PTAs, also im Berufsleben mittlerweile benutzt wird, weil man kann fragen, was man will. Niemand judged einen, sag ich mal, für die Frage. Niemand sagt, boah, was ist das denn für eine blöde Frage? Und man kriegt trotzdem eine entsprechende Antwort.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Ich war auch in vielen Seminaren und Tutorien und habe mir das auch angeschaut. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass alle sich wirklich immer so trauen, auch alles zu fragen. Weil natürlich ist es immer noch eine Gruppe, vor der man sich gegebenenfalls blamiert, wenn es eine dumme Frage ist, obwohl es keine dummen Fragen gibt. Aber natürlich ist es in der Realität schön, dass es diese Aussage gibt. Aber ist halt, man schämt sich trotzdem, wenn dann irgendwie blöde Blicke kommen oder man nicht weiß, ob das jetzt schlau oder doof war. Also.
Auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, bei uns war es ein bisschen leichter, dass wir relativ viel Online-Seminare hatten. Da konnte man dann so nur an den Prof eine Nachricht schicken oder so.
Stimmt, das war gut.
Aber auch das war einem schon unangenehm. Ja. Manchmal, insofern stimmt schon, glaube ich, dass viele Fragen nicht gefragt werden.
Und ich glaube, da ist so ein geschützter Raum, durch eine App oder durch eine Nachhilfe, dann tatsächlich für die meisten Leute einfach einfacher. Also ich habe auch nicht Pharmazie-Nachhilfe gegeben, aber viel So-Nachhilfe gegeben, Tabea auch. Und führt natürlich auch schneller zum Ziel, wenn man jemanden persönlich fragen kann oder eine direkte Antwort auf die Frage bekommt. Ja, und man alles fragen kann, was man möchte, weil wenn man sich dann nämlich im Seminar 5-mal meldet, denken die Leute auch, boah, kann die mal jetzt aufhören, so gefühlt. Also ja. Ja, richtig gut.
Ich glaube, ich finde es allgemein, das bekomme ich auch oft als Feedback. Also ich bekomme ja viel Feedback, also zu der Lernplattform, aber auch zu der App, über WhatsApp, aber auch über Instagram, dass die Leute eben einfach sagen, okay, einfach nice, dass es euch überhaupt gibt. So, nice, dass es Pharmazing gibt. Weil ich meine, auch wenn man jetzt vielleicht gerade aktiv keine Nachhilfe braucht oder wenn es gerade aktuell im Studium gut läuft, ich meine, Studium sind 4 Jahre, jeder hat irgendwann mal Schwierigkeiten, jeder hat irgendwann mal Fragen, niemand kommt einfach so komplett easy durch. Das passiert eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach gut zu wissen, dass es da ein Unternehmen gibt, das sich darauf spezialisiert hat und dass man eben nicht allein gelassen ist.
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, wir haben ja auch den Podcast gemacht, weil wir das Gefühl hatten, für Pharmazeuten gibt es so wenig. Insofern, da seid ihr ja dann auch eins der wenigen Angebote, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass es sowas gibt.
Genau. Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, was aber eine Followerin auch geschrieben hat, beziehungsweise haben es kurz angesprochen, sind Pausen auch noch in den Lernplan zu integrieren. Und was ich unter Pausen auch noch irgendwie mitpacken würde, was ein großer Punkt für mich war, war auch Ablenkung beziehungsweise Ausgleich zum Lernen, mentaler Ausgleich. Ich habe Björn Pferd, das sind wahrscheinlich auch ein paar. Und ohne das,
alle.
Und ohne das, ich sage das so, wie es ist, hätte ich das Studium nicht geschafft, weil ich raus musste und ich musste auch mein Lernen dadurch priorisieren, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber ich konnte halt richtig meinen Kopf einmal ausschalten. Und ich glaube, ich hätte sonst nicht so viel lernen können.
Ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall Sport, Joggen und Fitnessstudio. Hattest du auch irgendwie sowas als Ausgleich?
Ja, ja, also genau das gleiche wie bei dir, also auch Sport und Fitnessstudio. Und ich glaube tatsächlich, also ich habe ganz am Anfang, ich war so erstes Semester, dachte ich mir, boah, okay, das ist so viel Stoff, ich muss einfach nur lernen, so ich habe gar keine Zeit für irgendeinen Ausgleich. War ein großer Fehler. Also ich meine, ich habe die Prüfung trotzdem alle gut bestanden, so, aber es war nicht nötig. Und tatsächlich, ich würde sagen, wenn man einen gewissen Ausgleich hat oder wenn man Sport macht, dann holt man die Zeit doppelt zurück.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man Zeit verliert, was man irgendwie denkt im ersten Moment, sondern genau andersherum. Man kann danach besser lernen, man kann sich besser fokussieren, man ist motivierter und so weiter und so fort. Würde ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen.
Ja, ich finde auch, man muss sich mal überwinden, eine Pause zu machen, aber es bringt einem wirklich sehr, sehr viel. Und man kann danach einfach viel effektiver weiterlernen.
Und jetzt ohne irgendwelche Studien irgendwie zu zitieren, ich kenne die jetzt alle nicht genau, aber man soll ja auch das, was man dann gelernt hat, besser zu verarbeiten. Also besser, man kann dann auch das, was man gelernt hat, besser verarbeiten, so jetzt noch einmal sortiert, in der Zeit, wo man dann nicht mehr lernt. Also ist auch wichtig.
Das stimmt. Aber man muss sich, wie gesagt, immer überwinden, weil ich habe auch das Gefühl, im Pharmaziestudium hat man so daran gewöhnt, wirklich nonstop zu lernen und nonstop irgendwas zu machen, dass sobald man mal einen freien Tag hat oder sobald man mal sich irgendwie kurz frei nimmt, hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen und weiß teilweise nicht, was man, wie man die Zeit jetzt verbringen soll entsprechend.
Genau. Vielleicht nochmal so abschließend hat auch noch eine Followerin geschrieben, dass man passende Lernpartner, Lerngruppe hat und zusammen lernt. Das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass sozusagen Leute, andere Leute einem helfen. Da kann man dann vielleicht auch mal die Fragen stellen, die einem unangenehm sind.
Ja.
Oder eben auch bei so einer Nachhilfe wie bei Pharmazing. Und vielleicht willst du jetzt nochmal so kurz erzählen, du hast ja jetzt immer schon mal eingeworfen, also du hast dann damals eine Plattform dir überlegt, beziehungsweise erstmal Nachhilfe angeboten, richtig?
Genau, genau. Also ich vielleicht nochmal ganz kurz, wie das mit Pharmazing kam. Ich hatte halt, es war während Corona, während des Lockdowns, ich hatte halt selber Nachhilfe gegeben, einfach inseriert bei Facebook, bei eBay Kleinanzeigen, ob denn nicht jemand Nachhilfe benötigt im Bereich Pharmazie, aber auch für PTA-Schüler entsprechend und hatte dann gesehen, wie groß der Bedarf ist und habe mich dann dran gesetzt, die Plattform mir aufzubauen. Und angefangen hat es entsprechend mit Online-Nachhilfe. Wir bieten Nachhilfe an für alle Bereiche des Pharmaziestudiums und auch für alle Bereiche der PTA-Ausbildung. Wir haben mehrere Tutoren, das sind fast alles bereits approbierte Apotheker oder Personen, die sich im Hauptstudium befinden, beziehungsweise im praktischen Jahr befinden. Und später kamen auch noch Crashkurse hinzu. Wir bieten Crashkurse an fürs erste Staatsexamen, Lernmaterialien und jetzt eben entsprechend unsere App.
Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall und sehr hilfreich. Also wie gesagt, ich bin wirklich traurig, dass wir das damals nicht so gecheckt haben.
Ja.
Oder die App ist noch gar nicht so sehr gab.
Ja, was jetzt, also was wir auch gerade meinen mit dem Lernpartner und der Gruppe, ich glaube, das ist auch super wichtig noch der Tipp. Und dann kam auch noch ganz oft Zusammenfassung schreiben. Da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ich finde aber trotzdem, dass es auf jeden Fall, also jeder schreibt sich irgendwie auch so eine eigene Zusammenfassung, war so meine Erfahrung aus den Jahren, wo ich studiert habe. Also jeder hat da seine eigene Art, sich das zusammenzuschreiben. Natürlich sollte man jetzt nicht die ganze Zeit dafür aufwenden, das Skript nochmal runterzuschreiben. Also macht natürlich keinen Sinn. Aber man muss sich irgendeine Art, und das schließt gleich noch einen weiteren Punkt an, von so Spaced Repetition schaffen. Also man muss die Sachen ja möglichst oft irgendwie gehört haben und verstanden haben, dass man sich sie merkt. Und da ist Zusammenfassung, finde ich, immer ein guter erster Schritt und guter Punkt. Aber das hilft natürlich noch nicht, dass man alles plötzlich weiß. Also war so meine Erfahrung.
Also ich glaube, Zusammenfassung, es hängt halt auch vom Lerntyp ab. Also ich sag mal, der eine lernt lieber mit Karteikarten, der andere lernt lieber mit Zusammenfassung. Zusammenfassungen sind auf jeden Fall sinnvoll. Ob man die jetzt selber schreibt oder irgendwie über Pharmazing erwirbt zum Beispiel oder von Freunden übernimmt, man es jedem selber überlassen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, um eine wirklich individuelle Zusammenfassung zu haben, müsste man die komplett 100% selber schreiben. Ist halt sehr zeitaufwendig, dann sind da vielleicht viele Fehler drin, was halt sehr viele Leute bei uns machen. ist, dass die sich halt eine unserer Zusammenfassung kaufen und die dann entsprechend ergänzen mit den entsprechenden Thematiken, die in der Uni von deren spezifischen Profs gefragt werden. Und ich sag mal, der Vorteil des Pharmaziestudiums ist natürlich, es ist von der Thematik her gefühlt überall das Gleiche natürlich. Ja. Dadurch ist es durch den IMPP sehr streng geregelt. Vor allem im Grundstudium gibt es da eigentlich kaum Differenzen, was an den verschiedenen Unis wirklich gefragt wird.
Das stimmt. Voll. Ja, also ich muss sagen, bei mir war es auch so, ich habe irgendwann von einer Freundin dann die Zusammenfassung übernommen und mir das direkt auf Karteikarten geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, ich lerne halt nicht über Schreiben, sondern ich lerne darüber, dass ich mit den Karteikarten rumlaufe und das erzähle und so. Und genau, aber wenn man irgendeine Form der Zusammenfassung hat, ob man sie jetzt selber schreibt oder bekommt, ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
So, Tabea hat ja gerade schon das Thema Karteikarten angesprochen und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Punkt, wie man sich selber halt gut überprüfen kann. Ich habe ja schon von Spaced Repetition halt irgendwie gesprochen. Also es geht darum, dass man sich natürlich immer in die Situation versetzen muss, entweder in eine Prüfungssituation mit einem Kommiliton oder eben, wenn man alleine ist, durch Karteikarten. Das kann man offline machen mit Papier, das kann man online machen, da gibt es verschiedene Anbieter, die ihr nutzen könnt, aber dass ihr euch eben jemanden sucht, vielleicht auch zum Beispiel Vermelsing oder so, der euch auch mal was fragen kann, aktiv, weil erst dann merkt ihr halt, dass ihr die Antwort wisst und das macht man halt zum Beispiel über Karteikarten oder so. Also das hat mir auch sehr geholfen, dass man sich abfragt, weil ohne das geht's leider nicht.
Und ich glaube tatsächlich bei Lerngruppen, ich weiß jetzt nicht, wie eure Erfahrung da war, also fürs zweite Staatsexamen auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja. Davor scheiden sich die Geister. Also ich war nie ein großer Fan davon. Ja. Tatsächlich, weil ich habe gemerkt, es ist nicht wirklich produktiv. Also ich weiß, also wenn ich mich jetzt eine Stunde in die Bib setze, ja, und für eine Prüfung lerne oder eine Stunde mit meinen Freunden für die Prüfung lerne, dann mache ich im zweiten Fall kaum was für die Prüfung. Dann stellt man sich 2-3 Fragen, dann ist der eine am Essen, der andere trinkt irgendwas und man redet irgendwie über die Party von vor 3 Tagen und am Ende hat man gefühlt gar nichts geschafft. Also das ist so meine Erfahrung mit Lerngruppen zumindest gewesen.
Ja. Das stimmt. Ich finde es auch beim zweiten Steck sehr viel wichtiger.
Aber da muss man sich auch schon krass disziplinieren. Also wir haben das auch gemerkt, wir haben uns auch viel besprochen und ja auch mit dem Podcast vorher viel besprochen. Aber auch wir haben gemerkt, irgendwann, als dann die Zeit knapp wurde, haben wir das auch aufs Nötigste sozusagen, also das, was wir besprechen mussten. Wir haben das dann so an einem Termin gesammelt, so jetzt alle Fragen, die wir hatten, die uns eingefallen ist, sind wir dann durchgegangen. Und ja, im Semester hat man eben noch nicht so viel Druck wie beim Examen und sich dann zu disziplinieren war dann halt nochmal schwerer.
Naja, und man muss ja sagen, wir waren auch nur zu zweit. Also andere Lerngruppen sind ja 4 Leute und da
wird's noch wilder.
Da ist es dann, glaube ich, schwer, irgendwie produktiv zu sein, das stimmt schon.
Was aber natürlich hilft bei so einer Gruppe, wenn man zum Beispiel zusammen in die Bib geht. Also wenn man sich so verabredet mit einer Gruppe oder zu zweit, dass man halt sich dann halt da trifft, irgendwie alleine lernt, sich alleine abfragt, seine eigenen Lücken wiederholt, dass man vorankommt und dann vielleicht mal eine halbe Stunde nochmal spricht oder in der Pause drüber spricht, das fand ich immer noch gut.
Also ich glaube, was halt nochmal viel wichtiger ist fürs zweite Staatsexamen, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt nicht unbedingt in einer Lerngruppe lernen oder man findet das nicht besonders produktiv, ist einfach das Reden zu üben. Also ich habe damals, ich weiß, ich saß bei mir im Wohnheim in Berlin und dann irgendwie die Nachbarn haben irgendwie Krach gemacht, da hatte ich Oropax drin und dann habe ich mir wirklich alle Thematiken, gefühlt jeden Satz wirklich selber nochmal erklärt, selber laut vor mich hingeredet. Und kleiner Funfact, das Witzige war dann, ich habe dann dadurch, dass ich eben Oropax immer drin hatte, so laut geredet beim Lernen, dass ich das auch in der Prüfung gemacht habe. Ich weiß nicht, in der Technologieprüfung bei Siebenbrot. Bei Siebenbrot Kliefer. Kliefer bei Siebenbrot habe ich dann irgendwie so laut geredet.
Nein.
Und auch so schnell. Und dann die Person, die mitgeschrieben hat, kam gar nicht mehr mit. Und dann war er so, Herr Karajel, so können Sie mal ein bisschen leiser reden. Und dann war ich so, ah ja, sorry, ich habe immer mit Oropax geübt, habe ich immer so erklärt, dann hat er gelacht. Also trotzdem, wichtiger Tipp, wirklich viel vor sich hinreden, sich die Sachen viel erklären, ist immer sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall.
Ich habe auch noch so irgendwie 45 Minuten Sprachmemos auf meinem Handy, wo ich dann auch irgendwie Herzinsuffizienz alles nochmal erzählt habe, was ich gelernt hatte.
Die Folgen, die wir noch nicht gemacht haben, hat Tabea da schon mal vorbereitet.
Sozusagen, ja.
Die unreleased Podcast-Folge.
Ja, die wollt ihr auch gar nicht hören, die Uncut-Version, die laden
doch,
wir nicht.
Doch, ihr müsst aber irgendwann so ein Best-of so zusammenschneiden und dann so Best-of unreleased, Tabletten-Talk-Podcast-Folgen.
Ja, nee, sehr cool. Also das finde ich auch nochmal ein guter Abschluss, guter Tipp.
Genau. Und ja, dann so ganz zum Abschluss. Wir haben ja heute jetzt auch über deine App gesprochen und deine App ist ja nicht unbedingt nur für Studierende geeignet.
Genau, also Hauptzielgruppe waren anfangs die die Studierenden, also die Pharmazie- und Medizinstudierenden, aber auch die PTA-Schüler. Es hat sich dann aber tatsächlich sehr schnell ausgebreitet, auch auf Apotheker, Ärzte und auch PTA im Berufsleben benutzen bereits unsere App. Hat sich vermutlich einfach rumgesprochen. Ich sag mal, teilweise war es dann so, die Leute, die eben ihr PJ in der Apotheke gemacht haben, haben den Apothekern die App gezeigt. Die waren so, boah, nice, das will ich auch benutzen. Und deswegen auch zum jetzigen Zeitpunkt benutzen es sehr, sehr viele in ihrem Berufsleben, Apotheker, PTAs, um Sachen nachzuschlagen, um nochmal Wechselwirkungen sich anzugucken, um sie nochmal anzugucken, vielleicht wen es interessiert, wie die Struktur der Substanz aussieht und so weiter und so fort.
Ja, sehr cool.
Genau, also, wir packen auf jeden Fall einen Link in die Shownotes, da könnt ihr dann direkt dahin kommen
und euch die App runterladen. Ja, und dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du dir mit uns zusammen so viele Lerntipps nicht ausgedacht hast. Wir haben sie ja auch von unseren Followern teilweise bekommen. Aber ich glaube oder wir hoffen, dass es euch irgendwie geholfen hat, dass ihr gut durch eure Prüfungen kommt, dass ihr euch da durchkämpft. Die Folge davor war über mentale Belastung. Also wir wissen, dass es nicht so einfach ist und man kann auch wahrscheinlich, man muss einige Niederlagen überstehen. Aber ihr findet da auf jeden Fall eure Lernmethode. Bleibt da einfach dran. Genau, und vielleicht möchtest du zum Abschluss noch was sagen.
Mitgeben, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal an euch. Vielen Dank erstmal an euch, dass ich heute dabei sein durfte, dass ich meine Erfahrungen und Tipps entsprechend mit den Zuhörern teilen durfte. Und an alle, die zuhören, auf jeden Fall niemals aufgeben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps. Niemals aufgeben. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr das möchtet. Sei es jetzt privat, sei es beruflich, was auch immer. Und ja, fleißig sein, nicht aufgeben und dann kriegt ihr das schon alles hin.
Genau, haltet gut durch, wir drücken euch die Daumen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann viel Erfolg für eure Prüfungen, die noch anstehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Tablettentalk. Tschüss.
Ciao.